Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, die Spannung, die steigt so langsam. Bald geht's endlich wieder richtig los mit der Formel 1. Ich bin Sophie Affeln und ich muss sagen, meine Vorfreude ist inzwischen richtig groß. Wir haben jetzt alle Autopräsentationen hinter uns, haben auch das ein oder andere richtige Auto, in Anführungszeichen, mehr gesehen im Vergleich zu der ersten Launch-Woche. Und über die wollen wir heute sprechen. Und dafür habe ich natürlich wie gewohnt auch wieder Kevin Scheuren an meiner Seite, der inzwischen wieder in Deutschland gelandet ist nach seinem Trip zur Alpine-Präsentation. Und von der wirst du natürlich dann auch gleich noch berichten, Kevin. Aber erstmal hallo an dich.
Hallo Sophie.
Wir sind aber heute wieder zu dritt unterwegs. Wir haben letzte Woche auch in dieser Kombi schon angefangen, über die ersten Autos zu sprechen. Deshalb beenden wir das Ganze jetzt auch gemeinsam. Und zwar wieder mit Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany. Schön, dass du auch wieder dabei bist, Ruben.
Moin, servus zusammen.
Du darfst auch gleich mal starten. Wir haben letzte Woche eben unseren Senf zu den ersten Präsentationen schon dazugegeben, fanden die ein oder andere auch ganz gut, beispielsweise die von Alfa Romeo fällt mir da ein. Aber insgesamt, ja, war da doch noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich finde, jetzt in der zweiten Woche waren da doch noch einige Highlights dabei. Ich würde gerne mal starten mit den Präsentationen der zumindest vermeintlichen Titelfavoriten neben Red Bull, nämlich mit Ferrari und Mercedes. Viele sind ja gerade bei Ferrari relativ skeptisch, ob das jetzt sportlich für die Weltmeisterschaft reicht in diesem Jahr mit dem SF23, wie das Auto dieses Jahr heißt. Aber ich muss sagen, für einen Titel haben sie sich schon sehr empfohlen für mich in diesem Jahr, und zwar den für die beste Präsentation. Die war schon sehr, sehr gut gemacht. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, absolut. Und ich glaube, ich habe auch niemanden gesehen, der irgendwas anderes behauptet hat in den sozialen Medien oder anderswo. Also das war echt richtig gut gemacht und das war auch eine Präsentation, wie sie sein sollte. Also natürlich der Peak des Ganzen, dass man dann am Ende wirklich das echte Auto sogar noch beim Shakedown gezeigt hat. Es hat kein anderes Team gewagt, muss man ja sagen, weil natürlich immer die Gefahr da ist, dass da auch was schief gehen kann. Stichwort Mercedes, sprechen wir vielleicht später noch drüber. Da ist ja angeblich der Shakedown nicht ganz nach Plan gelaufen. Von daher das Ganze nicht ohne Risiko. Kann man also auch nicht erwarten, würde ich jetzt auch nicht von jedem Team erwarten, dass man tatsächlich dann das Auto auch fahren lässt. Aber die ganze Art und Weise, wie es aufgezogen war, die ganze Atmosphäre da, die man gespürt hat, die Leidenschaft eben für Ferrari. Klar, Ferrari hat auch einen Sonderstatus. Auch das wird schwer bei anderen Teams zu kopieren sein. Aber es war insgesamt einfach eine stimmige Präsentation. Es war kurzweilig, es hatte keine langen Phasen zwischendrin, wo man dann gedacht hat, jetzt wieder 10 Minuten Gequatsche und es geht nicht weiter. Also das war wirklich top gemacht. Von daher bin ich da, ja, wie glaube ich alle anderen auch, der Meinung, dass Ferrari da in diesem Jahr, zumindest was die Präsentation angeht, absolut Spitzenklasse war.
Ja, das Auto wurde ja an Valentinstag enthüllt. Ich glaube, so das ganze Team hat da sehr, sehr viel Liebe verspürt von den Fans an diesem Tag. Meiner Meinung nach auch zu Recht. Ich schließe mich da völlig an. Kevin, einige sind, glaube ich, sogar so weit gegangen und haben gesagt, es war die beste Präsentation, die sie je gesehen haben. Ich muss sagen, ich würde da wahrscheinlich sogar mitgehen, aber ich habe auch erst ungefähr 30 Präsentationen gesehen und da war Corona teilweise auch echt allgegenwärtig, also bin ich da wahrscheinlich eher kein Maßstab, du vielleicht schon eher. Ist das auch so einer deiner All-Time-Favorites gewesen oder hast du vielleicht ein anderes Beispiel noch aus den letzten Jahren, wo du sagen würdest, das hat dir echt richtig gut gefallen?
Nee, ich wüsste keine. Das war schon Perfektion eigentlich, weil es ging nur um Formel 1, es ging nur um das Kerngeschäft an diesem Tag und es war auch super inszeniert, ne, mit der Tribüne, mit den Fans, dann, dass man alle Fahrer eingebunden hat, die quasi rund ums Team herum schwadronieren. Man hat, wie ich finde, es auch ganz sympathisch gelöst mit der Einleitung von Fred Vasseur als Teamchef. Ja, diese Szene mit diesem Münzwurf fand ich ein bisschen cringe, aber naja, ganz ohne Cringe geht's, glaube ich, in dieser Zeit nicht mehr. Ja, und dass man dann das Auto dahingestellt hat, diese Boxenfunks zwischen Leclerc und Sainz, war schon sehr, sehr gut. Also für eine moderne Präsentation, ich glaube, da wird es lange dauern, bis da ein Team das besser macht als Ferrari. Also den ersten Titel haben sie schon mal und viele Tifosi würden sich natürlich noch einen zweiten Titel wünschen, aber das wird ein ganz langer, weiter Weg für die bis dahin. Aber es ist doch schon mal schön, dass sie ein dickes Ausrufezeichen gesetzt haben. Sehr viel Euphorie, sehr viel Vorfreude auf die Saison, sehr viel Optimismus auch bei Leclerc, Sainz, Vasseur und Co. Also das war schon richtig, richtig gut und ich wüsste jetzt nicht, welche Präsentation ich da rüberstellen würde von denen, die ich bislang sehen durfte in den ganz vielen Jahren Formel-1-Fan sein.
Kevin hat Fred Vasseur jetzt schon angesprochen eben, Ruben. Das war ja auch so sein erster wirklich großer Auftritt in Rot, zumindest in der breiteren Öffentlichkeit. Es gab ja vor einigen Wochen schon mal eine Medienrunde. Wie hast du so die Stimmung zwischen den Fahrern und ihm wahrgenommen? Wie ist dein Eindruck so allgemein von ihm in dieser Ferrari-Teamchef-Rolle bislang?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich noch dran gewöhnen. Also Fred Vasseur und Ferrari, das ist irgendwie in meinem Kopf noch eine sehr, sehr komische Konstellation. Am Ende des Tages werden es dann logischerweise die Erfolge sein, die zeigen, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Was ja die Stimmung angeht bei Ferrari, auch das kann ich nur von außen beurteilen. Es macht auf mich tatsächlich einen relativ harmonischen Eindruck. Es gab ja auch im letzten Jahr die Gerüchte, dass es dann um Binotto so schlecht bestellt war, dass, glaube ich, Leclerc gar nicht mehr mit ihm gesprochen haben soll. Also das ist für so ein Team natürlich auch wichtig, dass es da passt, also gerade zwischen Teamchef und Fahrern, aber natürlich auch auf allen anderen Ebenen, sei es jetzt eben der Technikchef oder was da sonst noch alles mit reinspielt. Und eine gute Stimmung ist, glaube ich, zum Beispiel auch etwas, was Mercedes über Jahre einfach sehr erfolgreich gemacht hat. Dieses Führungskonzept von Toto Wolff, diese No-Blame-Culture, wie man im Englischen sagt, also dass man wirklich immer sich als Team präsentiert und wenn einer mal einen Fehler macht, dann wird er nicht an den Pranger gestellt. Von daher glaube ich, dass auch in einem Formel-1-Team die Stimmung sehr wichtig ist. Von außen, wie gesagt, macht es bei Ferrari auf mich aktuell einen sehr guten Eindruck, aber es ist halt vor dem Saisonstart auch immer leicht, weil da ist die Euphorie halt groß, man freut sich auf die neue Saison. Jetzt lass vielleicht die ersten Rennen nicht so gut laufen oder lass vielleicht sogar im Extremfall die Fahrer sich dann mal gegenseitig in die Karre fahren. Ich glaube, das wird dann so diese erste wirkliche Bewährungsprobe auch für Frédéric Vasseur, wie er dann damit umgehen würde. Aber jetzt so aktuell vor dem Saisonstart, ja, macht es einen guten Eindruck. Für mich persönlich eben noch ein sehr, sehr ungewohntes Bild, aber ich glaube, auch daran wird man sich dann relativ schnell gewöhnen.
Ja, ich war ja auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, zu Beginn mit Blick auf diesen Teamchefwechsel, aber bislang gefällt es mir echt ganz gut, was ich da von Fred Vasseur gehört und gelesen habe, aber ja, wie du schon sagst, Ruben, stimmt wahrscheinlich auch. Wenn dann erstmal die großen Herausforderungen kommen, dann muss man sich ja erstmal sehen, wie er sich dann da auch beweisen kann. Aber Kevin, du hast es jetzt eben auch schon gesagt, dass das Team eigentlich sehr optimistisch wirkt. Das zeigt sich ja dieser kleine Shakedown, den wir da auch gesehen haben, dass man Vertrauen in das Auto auch hat. Und ich bin auch sehr froh, dass sie sich das getraut haben, das Auto auch auf die Strecke zu bringen, weil es hat mir da auch optisch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Vor allem über diesen Ferrari-Schriftzug auf dem Heckflügel habe ich mich sehr gefreut. Wie gefällt dir das Auto so? Einerseits optisch und entspricht es auch deinen Erwartungen technisch gesehen. Man ist da ja seinem Konzept auch treu geblieben mit der Badewanne unter anderem.
Ja, zum Glück. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Ferrari seine eigene Identität da weiter voranbringt, laut Automotor und Sport. Das finde ich übrigens ganz interessant, hat man die Kühlung unters Auto verfrachtet und nicht mehr überhalb oder hinter der Airbox. Also da bin ich sehr gespannt drauf, ob das wirklich stimmt, weil der war schon recht schmal hinten rausgeschnitten. Also da ist man noch ein bisschen aggressiver geworden. Also dieses Update, wenn das jetzt wirklich erfolgsversprechend ist, weil ich finde ja nach wie vor, die Basis des Ferraris war ja letztes Jahr richtig gut. Und wenn man daraus gelernt hat und das Ganze so aufbaut, dann auf diese Saison und umsetzen kann, dazu dann noch so ein bisschen die Strategie besser in den Griff bekommt und sowas, dann ist Ferrari ein ernsthafter Titelanwärter. Optisch gesehen ist das Auto natürlich eine Augenweide. Ich bin, jeder weiß, dass das Herz rot schlägt auch mal und deswegen ist das schon ein richtig schönes Auto. Ich persönlich hätte mir gewünscht, das war eine Idee von meinem Kumpel Jan, das fand ich eigentlich echt cool, dass der Ferrari-Schriftzug bei Sainz in Gelb ist und bei Leclerc in Weiß. Ich weiß gar nicht, ob das möglich wäre, laut Reglement wahrscheinlich wieder nicht, aber irgendwie hätte ich das cool gefunden, weil das hätte nochmal so ein bisschen die beiden Fahrer nochmal so ein bisschen so einen kleinen Touch gegeben, weil sie ja immer auch diese gelben oder weißen Streifen aufgrund ihrer Nationalität irgendwo auf ihrem Merch haben auch. Also das hätte ich ganz cool gefunden, vielleicht generell den Ferrari-Schriftzug in Gelb, aber du, man kann nicht alles haben und ich nehme das jetzt so, wie es ist. Also es ist ein richtig schickes Auto und ich hoffe, dass es ein so erfolgreiches ist, dass sie in der Lage sind, in der Saison 2023 konstant bis zum Ende in Abu Dhabi um die Weltmeisterschaft mitzufahren.
Ich meine, dass man letztes Jahr auf den Autos auch irgendwas in Gelb und Weiß unterschieden hat. Ich glaube, da hatte Ferrari mal ein Video gepostet auf TikTok oder so. Aber was das genau war, weiß ich jetzt leider nicht mehr.
Das waren diese, ich weiß nicht, wie man im Deutschen sagt, diese Wheelbrows, diese Abdeckungen der Vorderräder, waren bei Leclerc in Weiß und bei Sainz in Gelb, weswegen ich mich tatsächlich auch gerade gefragt habe, ob es theoretisch möglich wäre, weil es gibt ja diese Regel tatsächlich, dass die Autos eben gleich lackiert sein müssen. Aber offensichtlich bei Kleinigkeiten sagt die FIA dann auch, komm, das lassen wir durchgehen. Wenn man jetzt aber den ganzen Heckflügel bzw. den Schriftzug darauf unterschiedlich machen würde, ich weiß nicht, ob es zu weit gehen würde. Also das wäre eine Frage für die FIA tatsächlich. Bräuchte wahrscheinlich sogar eine Sondergenehmigung.
Ja, aber ich fand es auch in Gelb sehr schick, muss ich sagen. Hatten sie ja ein Monza letztes Jahr bei der Sonderedition. Ja. Genau, also gut, da hatten es natürlich beide, aber an sich fand ich das echt sehr gut.
Wiegt vielleicht aber jetzt eigentlich mehr. Muss man alles sparen. Weiß ist leichter als Gelb.
Ja, so ist es. Da ist man mit Rot anscheinend ja auch schlecht dabei. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, Rot ist wohl die schwerste Lackierung. Aber gut, dafür haben wir dann noch verhältnismäßig viel Rot gesehen eigentlich.
Da hatten wir tatsächlich auch mal einen Artikel bei uns zu, der ist schon ein paar Jahre alt, dass es da Unterschiede gibt, eben ob es eine glänzende oder eine matte Farbe ist. Und dass Ferrari damals, glaube ich, auf so eine matte Farbe gewechselt war, eben aus diesem Grund tatsächlich, weil es wohl ein bisschen Gewicht spart. Also da sieht man mal, wie sehr es bei der Formel 1 tatsächlich ins Detail geht. Also dass man wirklich bei den Farben auch nochmal Unterschiede macht, was es jetzt für ein Farbton ist und ob matt oder glänzend. Also ja, da zählt jedes Mikrogramm.
Ja, schon faszinierend. Also vielleicht kommt man da auch noch ein paar Gramm und dann auch Performance rausholen. Performance auch gutes Stichwort, was den Motor angeht. Da scheint man ja auch sehr zufrieden zu sein mit der Entwicklung über den Winter. Den kann man jetzt wohl wieder auch voll aufdrehen nach der Verbesserung der Zuverlässigkeit. Da gab es ja einige Probleme im letzten Jahr. Gut, Reifenprobleme auch. Da muss man auch hoffen, dass die jetzt beseitigt wurden über den Winter. Das werden wir dann wahrscheinlich frühestens beim ersten Rennen dann sehen. Es gab ja auch noch ein bisschen Diskussion über diese Trennelemente zwischen den Frontflügel-Flaps, die ja auch Mercedes gegen Ende 2022, Mexiko meine ich, wo sie die einsetzen wollten. Da ging es per Reglement noch nicht, beziehungsweise war auch ein zu großes Hin und Her. Jetzt gab es da eine Anpassung. Das hat sich Ferrari jetzt zunutze gemacht. Mercedes allerdings noch nicht. Und ich würde sagen, damit können wir auch so ein bisschen zu Mercedes übergehen, weil die haben auch was mit Ferrari gemeinsam, nämlich, dass sie eben bei ihrem außergewöhnlichen Konzept geblieben sind. Die haben ja ein neues Auto, den F1 W14 E-Performance, so heißt er ganz, einen Tag später als Ferrari präsentiert. Und gerade da waren eben viele sehr gespannt drauf, Ruben, ob man da den Zero-Pods treu bleibt, trotz der ganzen Probleme in 2022. Und die Antwort ist zumindest vorerst ja, wenn auch mit einer weiterentwickelten Variante. Lewis Hamilton hat das ja auch damit begründet, dass Mercedes ein Team ist, das eben seinen eigenen Weg geht, statt andere zu kopieren. Aber das kann jetzt auch nicht wirklich der ausschlaggebende Grund für die Entscheidung sein, da erstmal beizubleiben. Oder?
Also ausschlaggebend wahrscheinlich nicht, aber ich verstehe den Ansatz von Mercedes tatsächlich, weil wenn du jetzt anfängst, das Konzept zu wechseln und den Red Bull mehr oder weniger nachzubauen, da läufst du ja immer hinterher. Also insofern verstehe ich das schon, dass sie da bei ihrem eigenen Weg bleiben wollen, und sie haben ja auch schon im letzten Jahr immer betont, dass sie eigentlich davon überzeugt sind und dass dieses Konzept auch nicht der Grund ist, warum man eben 2022 die Probleme hatte, die man hatte. Aber du hast es ja gerade auch schon gesagt, es ist jetzt erstmal vorläufig. Also man lässt sich da ja auch immer das Hintertürchen offen. Und also ich glaube jetzt nicht, dass wir vor dem ersten Rennen nochmal einen radikalen Designwechsel sehen werden. Sie haben ja letztes Jahr auch überrascht mit diesen Zero Pods. Da war ja auch bei der Präsentation noch gar nichts von zu sehen. Das haben sie dann ja erst beim Test in Bahrain tatsächlich eingeführt. Also dass es so krass jetzt dieses Jahr wird, glaube ich nicht. Aber, und das gilt eigentlich ja für alle Autos, die jetzt präsentiert wurden, man sollte nicht davon ausgehen, dass die tatsächlich 1:1 dann so auch in der Startaufstellung in Bahrain stehen werden, weil viele Teams dann tatsächlich entweder schon sogar zum ersten Test erste Upgrades bringen werden oder dann eben zum Saisonauftakt in Bahrain. Also da wird sich noch ein bisschen was tun. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da auch bei Mercedes noch eine schon weiterentwickelte Version in der Pipeline hat. Also es wird spannend. Und wie gesagt, das gilt jetzt nicht nur für Mercedes, also auch beim Red Bull zum Beispiel. Die sind eh dafür bekannt, dass sie ja immer erstmal mit einem ganz, ganz schlichten Auto eigentlich anfangen und dann die Feinheiten erst später dazukommen. Also ich glaube, das werden sehr, sehr spannende 3 Testtage dann auch in dieser Woche.
Ja, Toto Wolff hat ja eigentlich auch schon ein frühes Update angekündigt, jetzt vielleicht nicht zum ersten Saisonrennen, aber trotzdem relativ früh in der Saison, bei dem sich die Seitenkästen dann vielleicht auch verändern könnten. Wäre ich dann auch sehr gespannt drauf, auch mit Blick auf das Budget Cap. Kommt natürlich auch darauf an, wie groß die Änderungen dann letztendlich sind, aber so ein bisschen Geld in die Hand nehmen müsste man für eine radikalere Änderung ja schon. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich reden wir auch schon wieder viel zu viel über dieses Thema Seitenkästen. Das bietet sich halt nur immer so schön an, weil das eben so das Sichtbarste ist, über das wir diskutieren können, im Gegensatz zum Unterboden beispielsweise leider. Kevin, hat dich sonst noch was überrascht an dem Autodesign von Mercedes?
Ja, überrascht nicht, aber gefreut, dass es schwarz ist. Das hat mich sehr, 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 sehr glücklich gemacht. Ich finde, es klingt jetzt echt blöd, ne, für viele Mercedes-Fans, aber für mich ist Mercedes mittlerweile schwarz. Also die Zeit des Silberpfeils, die ist irgendwie rum. Ich finde, diese beiden Jahre, als sie in schwarz gefahren sind, waren schon, es waren erfolgreiche Jahre vor allem auch, aber es waren auch schöne Jahre vom Optischen her. Und diese zerdrückte Cola-Dose wirkt einfach in Silber extrem billig. Und ich finde, alleine, dass sie jetzt schwarz ist, macht das Ganze schon wieder so ein bisschen erträglicher anzusehen. Obwohl man sagen muss, dass, wenn man jetzt nur mal dieses rohe Modell sieht, was sie uns da beim Launch gezeigt haben, da hat man ja schon ordentlich dran gefeilt. Ja, es wirkt alles ein bisschen geschmeidiger, nicht mehr so hauruck, dieses Zero-Pod. Ist alles ein bisschen hinten raus schöner auslaufender. Man hat die Lufteinlässe verändert, man hat ein bisschen was dran gearbeitet, auch am Heckflügel, es ist alles ein bisschen stimmiger. Also selbst wenn sie dabei bleiben sollten am Ende, könnte es natürlich sein, dass durch diese Weiterentwicklung das Ganze auch erfolgreicher sein wird. Wissen wir alles nicht. Wenn wir jetzt in Bahrain mal so einen kleinen Eindruck davon bekommen, bei den Shakedown-Aufnahmen, die sie gemacht haben über ihre GoPro-Kameras, ist das Auto leider sehr gehüpft in Silverstone. Also ist ja auch noch das, was viele Mercedes-Fans umtreibt, dass das Ding weiter hüpft und dass es weiter Performance kostet. Also Mercedes steht vor einer sehr spannenden Saison, weil ich finde, dass die Präsentation sehr, sehr gut war. Mercedes-like halt, sehr, sehr classy, würde man sagen. Ich finde, sehr weltmeisterlich auch. Also das war selbstbewusst, nicht zu selbstbewusst, demütig, aber nicht zu demütig und gleichzeitig sehr zielstrebig. Und das hat mir sehr imponiert. Ich finde, das ist das, was dieses Team sehr auszeichnet. Nach außen hin immer eine sehr, sehr, sehr klare Linie zu haben dann und nichtsdestotrotz diesen Erfolgshunger auszustrahlen, trotz dessen, dass man so viel Erfolg hatte in den letzten Jahren. Also es ist, glaube ich, eine Saison, die sowohl für Lewis Hamilton als auch für George Russell sehr anstrengend wird, weil man natürlich noch ein bisschen was aufzuholen hat im Vergleich zu Red Bull und Ferrari. Aber wenn dieses Auto, was, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schick aussieht, dann auch so erfolgreich ist, wie sie sich erhoffen, dann glaube ich, dass Mercedes auf eine erfolgreiche Saison vorausblicken kann. Aber wie gesagt, so einen ersten Eindruck davon bekommen wir in Bahrain, obwohl ich persönlich glaube, dass diese drei Testtage auch nicht so hoch gehängt werden sollten, weil ich denke, dass es 1, 2, 3 Rennen sogar in der Saison brauchen wird, um so einen wirklichen Eindruck zu bekommen, wo die Teams stehen, weil dafür ist es einfach zu wenig Testzeit. Die Fahrer teilen sich das alles sehr, sehr brüderlich, aber es ist natürlich mit 3 Tagen, da kriegst du, glaube ich, gar nicht so viel raus, wie du es eigentlich machen müsstest. Trotzdem freue ich mich drauf, das Auto auf der Strecke zu sehen und bin sehr gespannt, ob Mercedes da auch schon das ein oder andere testet in Sachen Seitenkästen. Und was natürlich auch, was ich ziemlich cool fände, wäre, wenn Mercedes tatsächlich, das früher so war, dass man verschiedene Heckflügel mitgebracht hat, jetzt tatsächlich verschiedene Seitenkästen für verschiedene Rennen mitbringt. Also da, wo es sich eher lohnt, einen Zero-Pod zu fahren, haben sie einen Zero-Pod, und da, wo es sich nicht so lohnt, hat man noch eine zweite Variante, die man dann anbringen kann. Auch da weiß ich nicht, ob das überhaupt erlaubt ist vom Reglement, aber da wird man schon was wissen bei Mercedes.
Wie gefällt dir das Schwarz, Ruben?
Ich finde es tatsächlich sehr schick, und ich muss auch Kevin recht geben, ich fand den Mercedes 2022 nicht wirklich schön. Also als Silberpfeil mit für mich dann aber auch irgendwie zu vielen bunten Akzenten, also das war mir persönlich vom Design her nix. Und jetzt ist halt natürlich klar, schwarz ist halt super schlicht, aber halt auch super edel. Von daher, mir gefällt es grundsätzlich von der Idee her ganz gut. Bisschen natürlich jetzt geschmälert durch die Tatsache, dass einfach alle Teams auf so unfassbar viel Schwarz setzen. Also insgesamt ist mir die Startaufstellung ein bisschen zu dunkel in diesem Jahr. Ich fände es halt schöner, wenn wirklich alle anderen knallige Farben hätten und dann kommt plötzlich so ein schwarzer Mercedes dazwischen. Das wäre dann halt nochmal so ein bisschen die Kirsche auf der Torte. Aber grundsätzlich finde ich den Ansatz tatsächlich schick. Ob Mercedes jetzt eher Silber oder eher Schwarz ist, würde ich mich noch nicht mal festlegen. Können auch durchaus nächstes oder in 2 Jahren wieder auf den Silberpfeil zurückgehen. Wenn es dann gut aussieht, dann stört es mich auch nicht. Aber ich finde, Toto Wolff hat es tatsächlich ganz gut gesagt. Er hat gesagt, beides ist Teil unserer DNA. Und das klang auch schon so ein bisschen danach. Also wir legen uns jetzt weder auf das eine noch auf das andere fest. Und ich finde, das muss man auch nicht. Also wenn man jetzt dann Bock hat, das Ding in 2 Jahren wieder als Silberpfeil an den Start zu bringen, dann sollen sie es machen. Also ja, ich finde es in beiden Varianten, oder beide Varianten können gut aussehen. Wie gesagt, 2022 fand ich jetzt nicht so gelungen, aber es gab auch schon sehr schicke Silberpfeile.
Und aktuell ist ja eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation, muss man sagen, diese Lackierung. Einerseits natürlich wegen der Gewichtsreduktion, andererseits aber auch, dass man diese Message gegen Rassismus, die ja auch dem Team und Lewis Hamilton voran natürlich sehr, sehr wichtig war und dass die Fans es natürlich auch sehr gerne mochten. Also da hat man jetzt wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe auch schlagen können. Und ich glaube, Kevin hat das eben auch schon mal angesprochen. So der Erfolg war ja zumindest im schwarzen Gewand 2020 auch noch deutlich größer als letztes Jahr, wenn man da jetzt mal ein bisschen abergläubisch sein möchte. Ruben, nochmal Anschlussfrage an dich. Wir haben jetzt eben schon über den Optimismus von...
Ja, es könnte übrigens tatsächlich, also ne, Kopfsache ist bei Lewis Hamilton immer was ganz Besonderes. Und der hat ja auch seinen Helm wieder ein bisschen mehr in Purple gebracht. Also... Es passt da vieles zusammen, dass Hamilton vielleicht einfach nur vom Kopf her in diesem schwarzen Auto wieder 2-3 Zehntel pro Runde schneller sein könnte. Also es ist halt, das macht halt schon was mit einem, glaube ich. Und das finde ich deswegen halt sehr spannend, weil das natürlich neue Möglichkeiten eröffnen kann. Wenn da das Selbstbewusstsein wieder zurückkommt bei dem Team und sich dann wieder so eine Selbstverständlichkeit entwickelt, dann sind wir diesem Ziel, einen Dreikampf zu haben, echten Dreikampf zu haben, glaube ich, wirklich nah.
Ja. Das wollen wir ja alles. Die Frage ist nur wirklich, ob das Auto das eben mitmacht. Und darauf wollte ich eben hinaus, weil so richtig optimistisch, finde ich, wirkte man da noch nicht bei der Präsentation oder eher vorsichtig, sagen wir es mal so. Also Toto Wolff hat ja, glaube ich, auch angedeutet, man erwartet jetzt nicht so vorne oder sofort vorne dabei zu sein, sondern hoffen eher so schnell wie möglich aufholen zu können. Ruben, glaubst du, es ist jetzt wieder so ein bisschen typisch Mercedes wie in den erfolgreichen Zeiten, dass man seine Erfolgschancen da runterspielt oder doch eher realistisch?
Also einerseits
natürlich viel spekulativ, ja.
Ja, also einerseits sehe ich es auf jeden Fall so, dass man halt gerade bei Mercedes mit solchen Aussagen immer sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Also ich erinnere mich noch 2021 an die Testfahrt in Bahrain, als man gesagt hat, also wir sind völlig chancenlos, wir haben gar keine Chance, wir kriegen das überhaupt nicht hin mit dem neuen Unterboden. Und dann hat Hamilton das erste Rennen gewonnen. Also von daher immer mit Vorsicht zu genießen, solche Aussagen. Aber auf der anderen Seite ähnelt es sich ja dieses Jahr auch bei allen Teams. Und das ist auch nachvollziehbar, weil alle sagen halt, wir wissen nicht, wo die anderen stehen. Du hast halt deine eigenen Daten aus dem Windkanal, aus den Simulationen. Und selbst wenn die stimmen, was man ja jetzt auch noch nicht mit Sicherheit sagen kann, weil man weiß eben nicht, korrelieren die Daten jetzt wirklich alle. Auch da muss man erstmal den Test abwarten. Aber selbst wenn die eigenen Daten stimmen und Mercedes sagt sich, geil, wir sind eine halbe Sekunde schneller als 2022. Ja, wenn aber halt Red Bull und Ferrari dann auch eine halbe Sekunde finden, dann bringt's halt nichts. Also insofern ist es nachvollziehbar, dass da alle Teams momentan erstmal sagen, ja, wir warten lieber mal ab und schauen, wo wir auch im Vergleich zu den Gegnern stehen. Was ich jetzt bei Mercedes so ein bisschen interessant fand und ja, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es einordnen soll. Es gab ja diese Gerüchte, dass es am ersten Tag, also sie haben ja, um das vielleicht nochmal aufzudröseln, sie hatten eigentlich gesagt, dass sie am Tag der Präsentation, am Mittwoch, einen Filmtag noch einlegen wollen. Und sie haben auch explizit gesagt, dass dabei eigentlich beide Fahrer fahren sollten, also Russell und Hamilton. So, jetzt war es aber so, dass an diesem Tag nur Russell gefahren ist. Und es gab auch erstmal lange, lange Zeit keine Fotos, keine Videos von so einem Shakedown, was auch eher ungewöhnlich ist. Dann kamen halt die ersten Gerüchte auf, ja, da gibt's noch Probleme mit dem Motor, das Ding fährt nicht so, wie es soll. Wurde von Mercedes dann alles so ein bisschen abgewiegelt. Es hieß dann hinten raus, nee, das war ja bloß ein Demotag und kein Filmtag. Demotag, das, was auch Ferrari gemacht hat am Dienstag, nämlich, dass man der entscheidende Unterschied da nur 15 Kilometer zur Verfügung hat, bei einem Filmtag hingegen 100. Und den Filmtag hat Mercedes dann eben einen Tag später, am Donnerstag, nachgeholt. Da scheint dann auch alles so gelaufen zu sein, wie es sollte. Aber so wie es am Mittwoch war, war es eben ein bisschen seltsam. Wie gesagt, man hat offiziell nicht bestätigt, dass es wirklich Probleme gab, aber für mich hat es den Eindruck gemacht, dass das eigentlich ein bisschen anders hätte laufen sollen und dass man eben nicht nur diese paar Runden mit George Russell auf der Strecke hätte sein sollen. Vielleicht war es aber auch bloß eine Kleinigkeit am Auto, die jetzt keine größeren Auswirkungen hat. Ist viel Spekulation dabei. Aber gerade in Sachen Zuverlässigkeit werde ich dann zumindest persönlich den Mercedes auch in Bahrain mal ganz genau im Auge behalten.
Ja, das ist gerade gesagt, eben die große Zeit der Spekulation, wie immer vor Saisonbeginn. Aber ist ja eigentlich auch immer ganz schön, wenn man so ein bisschen Rätsel raten kann. Aber richtig sehen werden wir es dann natürlich erst, ja, vielleicht diese Woche, aber dann, ja, hoffentlich dann noch mehr beim ersten Rennen dann. Und ich würde sagen, es war jetzt schon ein relativ langes Take hier. Es waren aber auch mit die spannendsten Autos. Da kann man sich schon mal ein bisschen Zeit für nehmen. Trotzdem wollen wir hier mal eine kurze Pause machen und dann gleich uns auf den Launchbericht von Kevin zum Alpine freuen. Und auch der McLaren und der Aston Martin wurden ja noch vorgestellt. Das wollen wir natürlich auch nicht ganz ignorieren. Aber zunächst eben kleine Pause hier und dann hören wir uns gleich wieder bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Weiter geht's hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf die neuen Autos der anstehenden Saison 2023 und die dazugehörigen Präsentationen. Und die von Alpine, die hat ja in London stattgefunden und die war für dich, Kevin, was ganz Besonderes. Du warst das erste Mal live bei einem Launch dabei für Formel1.de, gemeinsam auch mit Sascha Riefe. Treue Hörerinnen und Hörer kennen Sascha ja auch, unser Mann für Social Media. Und Sascha hat natürlich auch dafür gesorgt, dass es Videomaterial von dem Trip geben wird in einem Kevin alleine in London Format sozusagen. Das bekommt ihr dann auch auf YouTube natürlich noch zu sehen. Weiß man schon, wann das kommt, Kevin?
Ja, vielleicht noch vor den Testfahrten.
Ja gut, schauen wir mal. Also da gern reinschauen, aber ihr könnt doch einfach auf Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht.
Also der Plan ist es vor den Testfahrten. Also das wäre schön. Aber es ist sehr viel Material. Also wir haben sehr, sehr viel aufgenommen. Sascha hat gestern mal die Festplatte, also mal befüllt, dann über 21 Gigabyte Videomaterial.
Oh je.
Also das ist schon, das wird ein bisschen Arbeit, aber wir setzen uns am heutigen Rosenmontag, wenn ihr das hört, setzen sich Daniel Windolf und ich dran und dann wollen wir hoffen, dass wir das noch vor Donnerstag mal präsentieren können auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.
Na gut, aber die ersten Eindrücke, die kannst du dann ja auch hier jetzt quasi dann schon exklusiver mitteilen, sage ich mal. Vielleicht fangen wir doch einfach mal ein bisschen von vorne an, weil es gab ja für euch nicht nur den Launch zu sehen, sondern ihr wart vorher auch noch in Enstone unterwegs in der Fabrik, dort, wo das Chassis hergestellt wird, genauer gesagt. Was gab es da zu sehen und wie viel durftet ihr auch wirklich sehen? Weil einiges ist ja dann doch auch immer sehr top secret in so einer Fabrik.
Also wir durften so ziemlich alles sehen. Das war das, was wirklich beeindruckend war, dass Alpine die Türen extrem geöffnet hat. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht gesehen haben, war der Windkanal tatsächlich. Aber ansonsten haben wir alles gesehen von der Herstellung, die Fertigung. Wir haben den Ingenieursraum gesehen. Also wir haben auch schon das echte Auto gesehen, bevor es abends vorgestellt worden ist. Also das echte Auto, weil das Auto abends war ja auch nur ein Mockup im Grunde genommen, beziehungsweise so ein Mischmasch, muss man sagen. Weil wenn man das echte Auto dann gesehen hat, so groß war der Unterschied gar nicht zu dem, was dann da auf der Bühne stand. Aber es gab schon einige Unterschiede. Man hat die PCs nicht vor uns versteckt. Wir durften natürlich keine Fotos machen. Also das war ganz, ganz wichtig. Das haben sie auch immer wieder wiederholt. Die Kameras wurden auch abgeklebt an den Handys. Also sowohl die Selfie-Kamera vorne als auch die Rückkamera. Also wir mussten sie nicht abgeben. Ich hätte gedacht, wir müssen die Handys vielleicht abgeben. Das haben sie nicht gemacht. Aber wir haben sehr viel erklärt bekommen auch in jeder Station. Es war super interessant mal zu sehen, wie Carbonfasern bearbeitet werden, bevor sie dann quasi gebacken werden. Das wirklich mal so zu erleben, wie dann in so einem Cleanroom, also wo dann auch der Luftdruck so ist, dass alles immer sauber ist. Das ist ja total verrückt. Also was da reingeht, dann diese riesigen Fertigungsanlagen, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen, mal auf so einem Bildschirm zu sehen, wie viel noch in Planung ist, wie viel schon hergestellt ist, wie viel auch überfällig ist. Dann haben wir den Raum gesehen, wo das Auto lackiert wird und da wird noch wirklich lackiert. Also die haben Speziallack, da ist das Auto bei Alpine, da setzt man auch auf Optik. Das ist denen auch ganz wichtig, dass es halt optisch schön ist und dass es halt passt. Und ja, wir haben echt super viel erlebt dort, super viel gezeigt bekommen. Ich glaube, die ganze Führung ging dann irgendwie so knapp anderthalb Stunden oder so. Da waren wir noch in dem Operations Room, wo dann die ganzen Ingenieure an den Rennwochenenden sitzen und das Team unterstützen. Boah, wo waren wir noch? Also es war wirklich, wirklich viel. Und viele Eindrücke, die man erstmal verarbeiten muss. Und dadurch, dass man halt keine Videoaufnahmen machen konnte, konnte man sich halt auch komplett darauf konzentrieren, zuhören, das Ganze aufsaugen. Und das war schon was Besonderes, weil und Alpine macht das zwar, also das ist Tradition bei denen, dass sie die Presse vor der Saison einladen, aber es ist ja dieses Jahr eine sehr interessante Saison für das Team. Sie sind letztes Jahr Best of the Rest geworden. Sie haben mit Pierre Gasly jetzt einen Fahrer neben Esteban Ocon, der nicht nur auch Franzose ist, sondern eben auch Grand Prix-Sieger und der auch Teil dieser ambitionierten Truppe ist. Und sie haben die ganze Zeit vom Alpine Spirit gesprochen, auch bei dem Lounge am Abend. Und der ist wirklich zu spüren. Also wenn man da ist, die arbeiten alle Hand in Hand für dieses Ziel, Alpine wieder Richtung Grand Prix-Sieg und vielleicht sogar Weltmeisterschaft zu bugsieren. Und das hat man wirklich gemerkt, dass da in Enstone jede Menge Arbeitsamkeit und Zielstrebigkeit ist, das Ziel auch zu erreichen. Sehr divers, muss man sagen. Also 120 Leute aus verschiedensten Ländern, aus verschiedensten Herkünften, die dort arbeiten. Viele Frauen, die dort arbeiten. Also wirklich eine sehr offene Kultur dort auch. Und das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Also dieses Team Alpine, das war für mich nicht immer so greifbar in der Art und Weise, wie es nach außen wirkt manchmal. Aber dieser Trip dorthin, und es ist immer das Wichtige, glaube ich, dass man halt auch sich bereit erklärt. Ich meine, das war natürlich schwer, sich nicht bereit zu erklären. Also, weil, hallo, darfst halt dahin fliegen. Aber das auch mal zu erleben, hautnah zu erleben, Leute kennenzulernen, mit Leuten zu sprechen und dann vielleicht die vorgebildete Meinung nochmal so ein bisschen zu überdenken. Und das ist an diesem Abend, an diesem Tag öfter passiert bei mir, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Aber es ist schön, es ist wirklich schön und ich habe neuen Respekt, kann man jetzt nicht sagen, Respekt hatte ich immer vor dem, was Alpine macht, aber neues Verständnis für dieses Team und kann das jetzt, glaube ich, noch besser einschätzen, was dort passiert und auch, was Cyril Abiteboul, wenn man da mal ein bisschen zurückgehen, auch eigentlich schon implementieren wollte, aber jetzt erst wirklich in die Tat umgesetzt wird. Also es ist ein bisschen schade für ihn, dass das nicht geklappt hat unter ihm, glaube ich, weil ich verstehe jetzt immer mehr, was er erreichen wollte, auch mit dem Team. Und jetzt bewegen sie sich erst in diese Richtung. Und das wird ein Team sein, auf das wir diese Saison ganz besonders gucken müssen, mit einem Auto, was ich finde, von dem, was wir dann vom echten Auto dort gesehen haben, sehr besonders ist, weil es nicht nur eine Mischung aus Red Bull und Ferrari ist, in gewisser Weise, sondern auch dann so Alpin-Facetten drin hat, die quasi nur bei Alpin sind. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Wagen und dass der Motor funktioniert, da sind sie sehr überzeugt von. Also die haben auch den neuen Motor, der ist auf dem Dyno, also auf dem Prüfstand schon mindestens 3 Renndistanzen ohne Probleme gefahren. Und das ist ein gutes Zeichen, weil man muss natürlich Zuverlässigkeit haben. Plus Power hat Renault im Motor, vielleicht sogar perspektivisch der beste Motor im Feld. Da muss man natürlich die Entwicklung so ein bisschen abwarten in den nächsten Jahren. Man darf nur noch die Beständigkeit weiterentwickeln, aber nichtsdestotrotz findet man auch bei der Beständigkeitsentwicklung immer ein bisschen Leistung offensichtlich. Ja, also es war super toll, super spannend. Renault Deutschland hat uns da eingeladen und ich freue mich auch schon drauf, wenn ihr das alles dann sehen könnt. Also wir haben sehr viel aufgenommen, so, wo wir aufnehmen durften noch und ich hoffe, dass das dann rüberkommt, was das für ein richtig cooler Tag war, auch wenn es ein bisschen schwierig war dann mit der Rückfahrt, weil da haben wir das mit dem Timing nicht so ganz hinbekommen. Es war eben ein bisschen schwer, weil viele kamen erst sehr spät an, dann ging alles sehr spät los. Das Essen war sehr gut übrigens auch bei Alpine dort. Und
auch wichtig, ja.
Ja, es ist wichtig tatsächlich. Und dann ging es dann nach London Richtung Lounge. Eigentlich sollten wir noch ins Hotel vorher, das hat aber timingmäßig nicht mehr geklappt. Da waren wir wirklich ganz, ganz kurz, also ja, als wir den Livestream gestartet haben um 19.45 Uhr britischer Zeit, musste ich halt noch aufs Klo schnell irgendwie und dann ging es auch schon los. Also das war wirklich spitz auf Knopf, aber hat ja alles geklappt und auch der Lounge abends, klar. Da habe ich viele Stimmen gehört, die genervt waren von dem, was Alpine da gemacht hat, aber mein Gott, also es ist halt ein französisches Team, dass da viel Pathos bei ist und dass man da auch viel drumherum macht. Das war eigentlich schon fast abzusehen. Man hat das Race-Her-Programm vorgestellt, wo unter anderem auch Sophia Flörsch Teil des Programms geworden ist, was für mich überraschend kam. Also andere Kollegen wussten das schon, aber sei es drum. Zinedine Zidane war da, was natürlich auch eine gute Sache für das französische Pathos war. Und das Auto wurde vorgestellt, ein pinkes Auto wurde vorgestellt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Jetzt für ein Rennen mehr sogar noch, für 3 am Anfang. Also ich finde auch, Alpine hat sehr viel richtig gemacht und was man bei Alpine halt merkt und auch bei dem Lounge klar geworden ist, das ist ein Team, was tatsächlich erreichen möchte, diesen 100-Rennen-Plan, den hat Matt Harmon uns auch dann nochmal vorgestellt, also den habe ich quasi nachgefragt, das seht ihr dann auch im Video. Da sind wir jetzt bei einer Saison weniger, also es sind noch ein paar Rennen, bis man den 100-Rennen-Plan umsetzt, aber ich traue es ihnen zu, tatsächlich diese Saison auch Rennen zu gewinnen und so Schritt für Schritt bis perspektivisch 2025 wirklich in der Lage zu sein, dort oben mitzufahren. Und da entwickelt sich was. Auch Ottmar Szafnauer war sehr, sehr optimistisch, dass man sogar noch diese Saison in die Top 3 vorspringen kann. Das ist natürlich, glaube ich, ein bisschen vermessen vielleicht, aber wenn man sich keine hohen Ziele setzt, kann man auch keine hohen Ziele erreichen. Und deswegen war das ein insgesamt richtig cooler Tag. Es hat mir Alpine näher gebracht und ich kann jetzt mehr verstehen, warum Leute Fan dieses Teams sind tatsächlich. Ja, das war wirklich einfach richtig cool. Also ich bin froh, dass ich das so machen durfte und dass ich diesen Lounge und diese Fabrik mal so hautnah erleben durfte. Das war ein Erlebnis, das werde ich auch nicht vergessen und auch noch sehr lange von zehren.
Ja, sah auch sehr cool aus, muss ich sagen. Bin auch ganz froh, dass du den pinken Farbeimer, den du sicherlich dabei hattest, nicht auspacken musstest. Nicht, dass wir da noch oder du noch Probleme bekommen hättest,
ja,
aber
ja,
mich natürlich auch sehr gefreut, jetzt Pink dann wieder gesehen haben, auch wenn es wieder nur für die ersten drei Rennen ist, aber immerhin, ich glaube, drei ist mehr als eins letztes Jahr, richtig? Oder letztes Jahr waren ja zwei.
Letztes Jahr waren zwei.
Also immer eine Steigerung, dann werden es nächstes Jahr vielleicht vier und dann kommen wir der ganzen Sache doch schon näher. Ruben, ich weiß nicht, ob du jetzt auch unbedingt Team Pink bist, welches Modell gefällt dir besser?
Oh, ich bin eigentlich immer grundsätzlich für Abwechslung. Also tatsächlich finde ich diese Variante gar nicht so schlecht. Jetzt mal drei Rennen in Pink und dann die anderen wieder normal. Irgendwie noch besser wäre es wahrscheinlich, wenn sie einfach immer hin und her wechseln würden. Aber ich glaube, das würde die FIA dann auch nicht mitmachen, weil da sind wir dann wieder bei diesem Punkt, dass die Autos eigentlich immer gleich lackiert sein müssen und dass du tatsächlich auch, soweit ich das weiß, auch da eine Sondergenehmigung brauchst, wenn du halt eine Sonderlackierung an den Start bringen willst. Deswegen, ich glaube, immer wechseln geht nicht. Aber diese Lösung jetzt drei Rennen erstmal so, finde ich ganz gut.
Ja, letztendlich ist es ja dann auch doch wichtiger, was das Auto dann performance-technisch macht. Klar, der Alpine hat ja auch schon ein paar Runden gedreht, wie in die anderen Teams dann eben auch bei ihren Shakedowns und Filmtagen. Da wurde ja die Lackierung auch schon geleakt, mal wieder. Aber ich finde es echt auch ein ganz interessantes Auto, auch wenn wir ja jetzt noch nicht das echte Auto gesehen haben, im Gegensatz zu Kevin. Aber zumindest, wenn man sich so die Beschreibung von Matt Harmon, dem Technikchef, da auf der Bühne angehört hat, dann klang das eigentlich schon alles ganz sinnvoll und ganz positiv. Norman, glaubst du auch, dass dieses Auto vielleicht das Auto sein könnte, das das Team dann im kommenden Jahr näher an Rang 3 bringen könnte? Kevin hat ja eben dieses Ziel schon angesprochen, dass man ja näher an Platz 3 als an Platz 5 sein möchte in diesem Jahr. Das ist ja schon relativ ambitioniert.
Jetzt hast du gerade Norman gesagt, deswegen habe ich die Frage jetzt nicht.
Norman.
Das hat mich jetzt so verwirrt.
Ja, ich habe so viel mit Norman geschrieben die letzten Tage, dass ich weiter natürlich Ruhm.
Die Frage war jetzt, ob sie näher am Platz 3 dran sind, ne?
Das ist, ja, genau.
Naja, das hatte mich jetzt nur gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich tue mich bei Alpine eigentlich schwer. Ich meine, sie waren letztes Jahr sind sie ja streng genommen ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Also mit dem ganzen Pech, was da vor allem Fernando Alonso hatte, auch mit seinen Ausfällen. Es war ja dann doch recht offen, dieser Kampf um Platz 4, eigentlich bis in die Saisonschlussphase hinein. Und auch Lando Norris hat ja damals gesagt, also eigentlich sollte dieser Kampf gar nicht so eng sein, weil eigentlich ist Alpine deutlich besser gewesen als wir. Aber sie haben es halt dann zu oft nicht ins Ziel gebracht. Ich finde, ich habe da echt eine ganz, ganz, ich tue mich bei Alpine einfach schwer, weil sie sind für mich so ein bisschen im Niemandsland. Ich glaube tatsächlich, dass sie in der Lage sein sollten, allein schon deshalb, weil sie eben ein Werksteam sind, dass sie diesen Platz 4 in der WM halten sollten. Hängt jetzt natürlich auch davon ab, wie stark ist McLaren, wie stark ist vor allem auch Aston Martin, die sich ja auch eine Menge vorgenommen haben, jetzt mit dem Neuanfang, lustigerweise eben mit Alonso, der ja von Alpine gekommen ist. Eigentlich sollten sie diesen vierten Platz halten. Ob es wirklich reicht, um die Lücke zu den Top 3 zu schließen, das glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, dass Alpine ein bisschen mehr machen wird aus seinen Möglichkeiten, als sie das im vergangenen Jahr getan haben. Aber ich glaube, es wird dabei bleiben. Also wenn da vorne nichts Großartiges passiert, dann wird ein Podium weiter für Alpine nicht erreichbar sein. Weil die Top 3 da vorne, das sind 6 Fahrer. Das heißt, von denen müssten im Prinzip 4 ausfallen oder größere Probleme haben, damit ein Podium rausspringt. Weil aus eigener Kraft sehe ich das nicht, dass Alpine da vorne mitfahren kann. Also für mich läuft es vielleicht wieder auf so eine Saison so ein bisschen im Niemandsland hinaus. Eine Saison, wie sie ja vor 2 Jahren, glaube ich, auch McLaren hatte, als man eben auch deutlich besser war als der Rest des Feldes, aber als die 3 Top-Teams eben auch einfach noch zu schnell waren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Alpine da so ein bisschen dann zwischen den Fronten fährt. Also zu schnell fürs Mittelfeld, aber so langsam, um die Top 3 wirklich herauszufordern. Aber Alpine ist für mich so eine komplette Wundertüte. Also da ist positiv wie auch negativ eigentlich alles möglich.
Ein Vorteil, den man ja ein bisschen zu haben scheint, ist das Gewicht. Man hat, ich glaube, das war nicht so das einzige Team, was so ganz explizit gesagt hat, dass man wirklich auch unter dem Mindestgewicht liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vorteil...
Da haben wir auch was in der Fabrik erzählt bekommen. Die waren letztes Jahr schon 10 Kilogramm. Nee, die waren 1 Kilogramm unter dem Mindestgewicht.
Krass.
Also die hatten auf jeden Fall, die mussten halt mit Zusatzgewichten arbeiten. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das, was sie gemacht haben, im letzten Jahr noch machbar ist. Da gibt es ja so ein bisschen Verwirrung um diese Reglementänderung, ob sie das Zusatzgewicht jetzt weiterhin überall hinpacken dürfen, wo sie wollen. Aber dadurch, dass die Autos ja eh irgendwie 10 Kilo leichter wurden, haben sie quasi noch 9 Kilo gut gehabt. Also das war zumindest die Rechnung, die uns da aufgemalt worden ist in der Fabrik. Und das ist natürlich krass. Also, dass der Alpine da so gewichtssparend war, das ist schon immens.
Ja, ist natürlich schon auch ein Vorteil, wenn du dann deinen Ballast so verteilen kannst, wie du möchtest. Ist eben die Frage, wie groß der Vorteil ist, auch im Vergleich zum letzten Jahr gegenüber den anderen Teams. Wir haben es ja bei Alfa Romeo gesehen, die ja da schon von gezerrt haben zu Beginn der Saison. Aber jetzt sind ja alle Teams eben doch so ein bisschen näher dran an dem Gewicht. Aber schaden kann es auf jeden Fall sicherlich nicht. Ja, und ich habe schon insgesamt den Eindruck, Kevin, du hast es ja eben auch schon wieder gegeben. Ich meine, Renault wurde die letzten Jahre auch immer schon belächelt teilweise mit diesen eigenen Plänen, hinter denen man ja meilenweit hinterherhinkt. Das kann man jetzt natürlich im Nachhinein auch nicht mehr ändern, logischerweise. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn man nach vorne schaut, dass sich da einiges tut auch in dem Team und dass sie inzwischen auch bereiter sind, auch wirklich zu investieren, damit der ganz große Erfolg dann auch wirklich kommt. Zum Abschluss dieses Themas nochmal, Ruben, das ist auch was Kevin eben schon angesprochen hat. Es war viel drin in dieser langen Show, viele Verkündungen, eben auch viel Zeit wurde gewidmet dem Race-Hör-Programm, das Alpine ja auch schon im letzten Jahr aufgebaut hat eigentlich. Super Sache, wie ich finde, dass man da auch weibliche Talente eben entdecken und fördern möchte. Es geht da jetzt auch nicht nur um Fahrerinnen, glaube ich, aber eben auch. Man hat ja auch dieses Kart-Programm für junge Mädchen da noch ins Leben gerufen und im Junior-Team war auch schon eine Frau, beziehungsweise jetzt neuerdings, das wurde auch vor ein paar Tagen veröffentlicht. Abby Pulling ist da ja dabei, die in der W-Series unterwegs war und jetzt in der neuen F1 Academy-Serie fahren wird. Und jetzt hat Kevin eben schon diese Neuigkeiten angesprochen, dass eben auch Sophia Flörsch Teil dieses Programms ist und da auch als Juniorfahrerin sportliche und finanzielle Unterstützung erhält. Das waren aus deutscher Sicht dann auch schon ganz gute Nachrichten, Ruben.
Ja, das schon. Ich muss sagen, mir persönlich ging diese Präsentation am Ende zu lang. Also ich verstehe, warum sie es gemacht haben, dass man auch dieses Race-Hör-Programm natürlich sehr, sehr prominent gefeatured hat, dass wenn du diesen großen Namen auch außerhalb der Formel 1 Zinedine Zidane für dein Programm bekommst als Botschafter, dass du das natürlich auch dementsprechend präsentieren möchtest. Da habe ich auch Verständnis für. Nur so aus der Sicht des Formel 1 Fans, also ich glaube, das Ding ging am Ende fast anderthalb Stunden. Für die Fans fand ich es zu lang. Ich finde, da hätte man es ein bisschen straffen können, weil grundsätzlich war diese Präsentation eigentlich schon recht cool gemacht. Also auch wenn du halt bedenkst, dass das ja im Prinzip die einzige Präsentation war, wo uns tatsächlich auch im Detail erklärt wurde, was ist denn jetzt neu an diesem Auto? Also Matt Harmon eben auf der Bühne, der wirklich dann von vorne bis hinten das Auto durchgegangen ist und hat gesagt, hier haben wir ein bisschen was gemacht, hier haben wir was gemacht, hier haben wir vielleicht nicht ganz so viel gemacht. Also das fand ich zum Beispiel sehr cool. Wenn man es ein bisschen gestrafft hätte, hätte ich diese Präsentation tatsächlich auch wirklich als eine der besten Präsentationen in dieser Saison eingeordnet. So war es mir hinten raus ein bisschen zu lang, aber nochmal, ich verstehe natürlich, dass man gerade diese Race-Hör-Geschichte auch dementsprechend promoten möchte und dass man dafür dann auch den Launch des neuen Autos nutzen will. Das ist auch alles in Ordnung. Ist halt auch aus PR-Gründen natürlich wichtig, dass du das machst. Ich finde es halt eben ein bisschen schade, dass es dann für die Fans, glaube ich, ein bisschen langatmig war. Ja, aber ansonsten, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, Sophia Flörsch jetzt also auch Teil der Alpine Academy, ist für sie selbst natürlich super. Also ich glaube, jeder Nachwuchsfahrer wünscht sich das oder Nachwuchsfahrerin, dass man eben die Unterstützung eines ja doch großen Herstellers dann auch im Rücken hat. Ja, können wir mal gespannt sein. Formel 3 und auch Formel 2 werden wir ja sicherlich auch hier im Podcast dann im Laufe der Saison immer mal wieder so am Rande ein bisschen streifen und da hoffen wir dann natürlich auch auf die entsprechenden guten Ergebnisse aus deutscher Sicht.
Ja, sie ist ja aktuell auch die einzige Fahrerin aus Deutschland, die bei einer Akademie unter Vertrag steht, neben Taim Saleh. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Das ist ein deutscher Kartfahrer, der auch seit kurzem erst Teil der Sauber-Akademie ist. Ich habe es jetzt zumindest auch bei Sophia Flörsch verstanden, dass sie Teil der Akademie ist. Ich hoffe, das ist auch so. Wobei man auch da sagen muss, ja, das muss jetzt auch nicht zwingend heißen, dass es für sie jetzt...
Ja? Sie ist Teil der Akademie, aber nicht Teil des Formel-1-Programms. Also sie kann von den Vorteilen Gebrauch machen, Ingenieure oder Ingenieursarbeit oder Ingenieursunterstützung zu bekommen von Alpine.
Ja, Simulator und so.
Genau, aber sie ist nicht wie Abby Pulling Teil des Formel-1-Programms. Also wenn jemand hochgezogen werden würde in Richtung Formel 1 von Renault Alpine, dann wäre es halt Abby Pulling und nicht Sophia Flörsch.
Die ja beide genau, uns auch unterschiedliche Karrierewege verfolgen. Ne? Abby Pulling ist ja in der F1 Academy und Sophia Flörsch jetzt eben Formel 3. Also das sind ja auch durchaus entgegensätzliche Wege eigentlich, die man da einschlägt. Abby Pulling, die ja auch in der W-Series gefahren ist. Ja. Und Sophia Flörsch eben auf der anderen Seite, die ihr selber immer klargestellt hat, sie möchte das gar nicht. Sie möchte sich halt nicht nur gegen Frauen, sondern sie möchte sich auch gegen die Männer beweisen und jetzt eben diesen Weg dann über die Formel 3 geht. Jetzt sind beide eben Teil von Alpine. Also das wird auch in der Hinsicht sehr spannend sein, wer von beiden dann, also ob man es dann letztendlich in die Formel 1 schafft, ist die andere Frage, aber wer vielleicht dann auch näher rankommt, sagen wir es mal so.
Ja, eben. Und Alpine hat ja auch klar gesagt mit diesem Race-Hör-Programm, es ist jetzt auch nicht nur die Formel 1 im Fokus, sondern man möchte ja auch Talente gewinnen für die Langstrecke, wo man ja auch relativ ambitionierte Ziele hat dann für die kommenden Jahre. Also schauen wir auch mal, wo es dann dahin geht für Sophia Flörsch. Warten wir jetzt erstmal die Formel 3-Saison ab und ich meine, schaden kann so ein Kaderstatus sicher nicht, egal wo es dann danach hingeht. So, ich würde sagen, wenn ihr jetzt nichts mehr habt zu Alpine, dann können wir das Take abschließen, denn wir haben ja immer noch zwei Autos, über die wir sprechen müssen. Und das machen wir dann gleich hier, nachdem wir nochmal kurz Luft geholt haben bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir sind noch einmal zurück für heute hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir, das sind heute Kevin Scheuren, Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany und ich, Sophie Affeld. Und wir können die Folge natürlich nicht beenden, ohne McLaren und Aston Martin nochmal erwähnt zu haben. Die kann man eigentlich auch beide ganz gut zusammen abfrühstücken. Nicht nur, weil sie ihre Präsentation am selben Tag abgehalten haben, sondern weil sie zumindest gegebenenfalls auch in ähnlichen Regionen in der Weltmeisterschaft befinden könnten in diesem Jahr. McLaren war da als erstes an der Reihe mit der Präsentation. Deshalb würde ich sagen, sprechen wir über die auch mal zuerst. Man hat den MCL 60 vorgestellt in Woking, nicht den MCL 37, wie man es ja eigentlich vermuten konnte. Es ist 60-jähriges Jubiläum für das Rennteam in diesem Jahr, daher der Name. Kevin, ob es auch Grund zum Feiern gibt aufgrund der Performance, das ist noch so ein bisschen die große Frage. Man hat ja auch hier beim Auto die Philosophie eigentlich beibehalten und natürlich optimiert über den Winter, aber so richtig happy schien man damit irgendwie noch nicht zu sein, zumindest nach außen hin. Denkst du, das hat einen konkreteren Grund oder ist man da vielleicht auch einfach ein bisschen vorsichtig geworden aufgrund des kleinen Fehlstarts, den man da ja im vergangenen Jahr auch hingelegt hat?
Na, ich glaube, dass McLaren einfach in dieser sehr speziellen Zwischenposition ist zwischen, wir bauen gerade noch unseren eigenen Windkanal und unsere eigene Simulationsanlage. Aktuell nutzt man auch den Windkanal von Toyota in Köln. Das heißt, man muss immer wieder hin und her fliegen, und man kann das Auto nicht mal drehen in diesem Windkanal in Köln. Ja, also das ist ein Riesennachteil, den McLaren da tatsächlich hat in der aerodynamischen Entwicklung des Autos. Und das erste grundsätzliche Auto wird 2024 bei McLaren gebaut, aber auch da wird es bis 2025 dauern, bis man dann wirklich 100% quasi komplett dann das Auto dort gebaut hat. Also was Ruben vorhin sagte mit dem Jahr im Niemandsland, ich glaube, das droht eher McLaren in diesem Jahr, weil Alpine hat sich mächtig weiterentwickelt in der letzten Saison und McLaren ist so ein bisschen den Schritt zurückgegangen. Nicht wirklich zurück, also sie waren immer noch richtig gut dabei, also der Kampf um Best of the Rest, der lief ja sehr, sehr lang, aber das lag meiner Meinung nach vor allem daran, dass eben Fernando Alonso so viele Probleme hatte, weil ich glaube, von der reinen Leistungsfähigkeit her war der Alpine schon stärker als der McLaren. Jetzt hat man dieses Jahr mit Oscar Piastri hoffentlich den Fahrer, der statt Daniel Ricciardo auch in der Lage sein kann, mit Lando Norris mitzuhalten, auch wichtige Punkte zu sammeln. Was mich ein bisschen überrascht hat, war diese Ehrlichkeit von Andrea Stella oder diese ehrliche Unmutsäußerung über den Stand des Autos aktuell. Also ich weiß nicht, ob das klug ist, als Teamchef das so offensiv zu machen, zu sagen, dass man so unzufrieden ist mit dem, was man dahingestellt hat, beziehungsweise dass man halt sehr früh schon Updates bringen muss. Das ist natürlich klar, dass man das machen muss, Aber es geht ja auch so ein bisschen darum, und da meine ich halt auch, ne, Alpine Spirit, also du musst, also wirklich motiviert wirkt das dann halt nicht, so prinzipiell von außen betrachtet. Und trotzdem möchte man halt mit diesem MCL 60 natürlich irgendwo auch Erfolge feiern und möglichst weit vorne landen. Also es ist viel, viel Arbeit für McLaren. Auch die müssen natürlich aufs Geld gucken. Ist jetzt nicht so, dass McLaren in Geld schwimmt, obwohl man das Auto wirklich mittlerweile fast voller Sponsoren hat. Also schon Red Bull-artig mittlerweile, was man da so alles draufkleben hat. Was gut ist, ne? Erinnern wir uns zurück an die Jahre mit Honda, als man quasi eigentlich nur Chandon, diesen Champagnerhersteller, auf dem Auto hatte und sonst war das Ding leer. Und wir fragten uns, wie kann das sein, dass McLaren, so ein Traditionsteam, keine Sponsoren hat? Jetzt ist es vielen Fans wieder zu viel. Trotzdem zeigt es ja, dass McLaren sich in die richtige Richtung entwickelt mit Zac Brown, der wirklich, was Marketing und Vertrieb angeht, offensichtlich die goldenen Kniffe hat, weil er auch wirklich, wirklich namhafte Marken drauf sind, wie Coca-Cola, Jack Daniels, also dass man nicht mal so eben irgendwelche dahergelaufenen Marken, sondern weltweit operierende. Also McLaren ist ein interessantes Team diese Saison, eben weil wir auch nicht einschätzen können, wo Oscar Piastri sich hin entwickelt und auch wie das Auto dann wirklich funktioniert. Ja, also es kann natürlich auch sein, dass die paar Kniffe, die noch gemacht werden müssen, dann dafür sorgen, dass man doch im Kampf gegen Alpine und Best of the Rest vielleicht ebenbürtiger ist. Aber ich bin da so ein bisschen, ich bin wackelig, was McLaren dieses Jahr angeht, weil Aston Martin, über die sprechen wir dann danach noch, die kommen sehr ambitioniert in die neue Saison. Also während Aston Martin ambitioniert reingeht, geht McLaren eher hoffnungsfroh rein, dass es vielleicht nicht so schlimm wird, wie man es vielleicht denkt. Also diesen Übergang müssen McLaren-Fans, glaube ich, jetzt noch ein bisschen aushalten. Und auch dass Lando Norris-Vertrag jetzt schon quasi Thema wird, ist auch kein so gutes Zeichen, weil das bedeutet tatsächlich, dass man in den nächsten 2-3 Jahren definitiv ein Auto machen muss, herstellen muss, das in der Lage ist, um Siege und idealerweise für Lando Norris auch um Titel zu fahren, weil sonst ist dieser Mann ab 2026 nicht mehr Fahrer von McLaren.
Ja, also es wird ein wirklich spannendes Jahr auch für McLaren. Das ist angesprochen, so sponsorentechnisch ist man da wirklich ganz vorne mit dabei und an sich ist es ja auch ein sehr sympathisches Team. Sascha, du und ich, wir haben es ja auch schon ein bisschen bei Telegram diskutiert irgendwie. Ich meine, man hat jetzt Oscar Piastri, man hat ein mega junges Team mit ihm neben Lando Norris und gut, Zac Brown noch dazu, der vielleicht jetzt nicht mehr so jung ist, aber zumindest jung geblieben. Also es hat schon fast schon ein bisschen Boyband-Charakter, haben wir gesagt. Aber so was die Leistung angeht, da muss man echt noch ein bisschen warten wahrscheinlich. Oben auch hier darf die Frage aber natürlich nicht fehlen, was denn das Auto für dich optisch hergibt. Ich habe das Gefühl, da haben sie auch nicht so gut abgeschnitten unter den Fans in diesem Jahr.
Aber ich glaube tatsächlich, bei McLaren ist die Meinung ziemlich geteilt. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt in den sozialen Medien gesehen, dass, glaube ich, vielen zu viel Blau am Auto dran war. Mich hat es jetzt nicht besonders gestört. Also ich finde es weder besser noch schlechter als im letzten Jahr. Ich finde es relativ gelungen. Also es ist Papaya am Auto überwiegend. Klar, du hast halt auch da natürlich diese schwarzen Flecken wieder dran, aber das hast du momentan bei jedem Auto. Ich finde es in Ordnung.
Ja, ich auch. Wobei ich es letztes Jahr auch ein Stück besser fand, aber das sind echt nur so Kleinigkeiten wie Fahrernummern im Blau, die ich schöner fand. Aber da können ja Meinungen durchaus auch verschieden sein. Ich würde mich auf jeden Fall wirklich sehr freuen, wenn dann auch dieses Auto wieder ein bisschen weiter vorne mitmischen könnte. Aber wir haben über die Gründe jetzt schon ausführlicher gesprochen, auch mit dem Windkanal. Das braucht einfach wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Kleines bisschen Zeit, damit können wir zu Aston Martin überleiten. Braucht da auch der Windkanal noch? Ich glaube, so richtig bezugsfertig ist die neue Fabrik in ein paar Monaten, ich glaube ab Mai. Aber die Präsentation, die hat da trotzdem schon stattgefunden. Und das hat Kevin eben auch schon angedeutet, das war irgendwie eine ganz andere Stimmung. Man hat sich da wirklich sehr, sehr selbstbewusst präsentiert, gerade wenn man es auch mit McLaren vergleicht. Von der Lackierung her hat der AMR 23 auch sehr große Ähnlichkeit mit dem vorherigen Auto, muss man sagen. Aber ansonsten ist es eigentlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, zumindest wenn man jetzt das Auto von der letztjährigen Präsentation mal mit dem diesjährigen vergleicht. Und es ist ja auch das erste Auto, wo jetzt Dan Fellows als Technikchef seine Finger mit im Spiel hatte, Ruben. Können wir auch noch erwähnen an der Stelle Andy Green, der ja jahrelang Chief Technical Officer beim Rennteam war. Der bekleidet ja jetzt die gleiche Position bei Aston Martin Performance Technologies. Also er wurde quasi so ein bisschen aus dem Rennteam entfernt. Das klingt jetzt vielleicht eine Nummer zu hart. Wir wissen ja auch nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber vielleicht war es dann auch da so ein bisschen ein typischer Fall von zu viele Köche versalzen die Suppe. Wie ist so dein erster Eindruck vom Auto gewesen, Ruben?
Ja, ich finde es tatsächlich ganz gut, dass wir diese beiden Teams jetzt im Verbund machen, also McLaren und Aston Martin, weil ich tatsächlich auch so ein bisschen wie Kevin sehe, also während McLaren irgendwie so den Eindruck macht, dass die sich eher nach hinten als nach vorne bewegen, hatte ich zumindest bei der Präsentation jetzt dann doch den Eindruck, dass sich bei Aston Martin positiv ein bisschen was bewegt. Ob das wirklich stimmt, das ist natürlich jetzt wieder auf einem ganz anderen Blatt, weil Aston Martin versucht schon seit Jahren nach vorne zu kommen. Gerade letztes Jahr war es dann zu Saisonbeginn natürlich katastrophal. Da sind sie ja regelmäßig in Q1 ausgeschieden, waren, glaube ich, teilweise sogar langsamer als Williams. Umso mehr haben sie sich natürlich dann hinten raus erholt, haben ja dann auch noch ein paar Achtungserfolge eingefahren. Ich glaube, wenn man diesen Trend tatsächlich fortsetzen kann, den man Ende der letzten Saison eingeschlagen hat, dann traue ich denen tatsächlich auch zu, McLaren dieses Jahr zu schlagen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr früh, das zu sagen, ohne die Autos wirklich in Aktion gesehen zu haben. Aber wenn man sich wirklich darauf bezieht, was für einen Eindruck machen eben die Teams auch bei der Präsentation und auch was tut sich so hinter den Kulissen? Also muss man jetzt schon sagen, Fernando Alonso, der natürlich, finde ich zumindest, nach wie vor zu den besten Fahrern in der Formel 1 zählt, wenn der sich jetzt hinstellt und sagt, okay, Aston Martin ist ein Projekt, dem vertraue ich, da habe ich den Glauben dran, dass die in Zukunft erfolgreich sein können, dann ist das schon irgendwo ein Statement. Dan Fellows hast du gerade angesprochen, der sicherlich auch ganz genau weiß, was er tut und jetzt eben auch zu diesem Projekt gewechselt ist. Und bei McLaren ist dann unter anderem, finde ich, auch durch den Abgang von Andreas Seidel eher so ein bisschen die Stimmung einfach, ja, gegenteilig, dass man da eher den Eindruck hat, okay, die müssen aufpassen, dass ihnen dieses ganze Projekt, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben, jetzt nicht so ein bisschen zerfällt. Eben auch mit Vorausblicken dann schon Lando Norris, das wird natürlich unglaublich wichtig sein, den auch über 2025 hinauszuhalten. Und bei Aston Martin dagegen herrscht dann doch eher so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Also natürlich auch da muss man fairerweise sagen, irgendwann müssen die Ergebnisse jetzt auch kommen. Ja, also Lawrence Stroll, der das Team übernommen hat und ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht hat, dass er von seinem Team auch erwartet, dass man irgendwann um Siege und eben auch um den WM-Titel mitkämpfen kann. Ja, in den nächsten Jahren, du hast die neue Fabrik jetzt auch gerade angesprochen, die jetzt in den kommenden Monaten dann bezogen werden soll. Also spätestens, wenn man die dann auch fertig hat, dann geht einem halt auch irgendwann so ein bisschen die Ausreden aus, weil dann hat man die Fabrik, dann hat man mit Alonso einen Fahrer, der trotz seines hohen Alters eben immer noch zur Weltspitze zählt. Du hast das Team unwahrscheinlich aufgestockt, auch einfach was die Mitarbeiterzahl angeht. Also irgendwann muss halt von Aston Martin auch was kommen. Aber ich traue es dir noch zu. Also ich denke, die können dieses Jahr diesen Sprung schaffen an McLaren vorbei. Ob es reichen würde, um Alpine anzugreifen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Alpine ist für mich halt so eine Wundertüte. Wenn Alpine ein gutes Jahr hat, dann wird es wahrscheinlich schwer für Aston Martin, weil einfach die Lücke im Vorjahr noch zu groß war. Aber wenn Alpine sich doch schwer tut, dann traue ich sogar Aston Martin zu, vielleicht um Platz 4 in der WM mitzufahren. Also Top 3, auch da machen sie ja selber kein Geheimnis drum. Die werden noch zu weit weg sein. Aber dahinter mit einem sehr guten Jahr und vielleicht mit ein bisschen schlechteren Jahren bei den direkten Konkurrenten, ja, Platz 4 in der WM, warum nicht?
Kevin, hast du dich schon dran gewöhnt an Fernando Alonso in British Racing Green?
Ja, du, ich glaube, bei Fernando Alonso gewöhnt man sich schnell an neue Farben, so oft wie der die Teams wechselt. Also, das ist jetzt nicht das große Problem und er passt da auch rein. Ich finde, ein Unsympath passt in ein unsympathisches Team. Also ich kann ja mit, also ich glaube, ich mach da kein Geheimnis draus, dass ich mit Fernando Alonso so von seiner reinen Ausstrahlung und der Art und Weise, wie er mit Themen umgeht, wie er auch mit ehemaligen Teams umgeht, das finde ich super unsympathisch. Also, dass er auch bei der Präsentation wieder irgendwelche Schüsse setzt, das ist einfach schlechter Stil. Und ich glaube, dass sich Aston Martin auch zu einem Team mit schlechtem Stil entwickeln wird. Also, das ist erfolgreich, keine Frage. Es hat nichts mit Erfolg zu tun. Aber ich finde, das Team strahlt jetzt nicht die größte Sympathie aus. Ich finde, ja, Lawrence Stroll hat was Charismatisches, aber nichts wirklich Sympathisches. Lance Stroll würde ich jetzt auch nicht als die größte Sympathiebombe bezeichnen. Und Mike Krag, der ist halt da, um da zu sein. Also es klingt jetzt echt hart, ne? Aber dieses Team ist halt da, um klinisch erfolgreich zu sein. Und wenn das natürlich Lawrence Stroll irgendwie mit seiner Kohle hinbekommen kann, wenn die neue Fabrik steht, auch da neue Entwicklungsanlagen, Simulator, Windkanal, alles, dann glaube ich halt schon, dass Aston Martin mit den Ressourcen entweder in der Lage ist, wirklich relativ schnell dann nach oben zu kommen, ja, oder aber irgendwann vertickt wird. Und dann, ja, ist es halt so, wie es ist. Mit Fernando Alonso haben sie aber definitiv den richtigen Mann und der passt da rein. Und jetzt hängt es halt wirklich davon ab, werden sie erfolgreich sein, dann wird er lange zufrieden sein. Ja, oder hat er dann da auch die Geduld, bleibt vielleicht noch 2-3 Jahre und kann dann die Früchte ernten, die sie da gerade sehen. Also ich habe mich daran gewöhnt, weil es einfach passt so an und für sich und wünsche denen natürlich trotzdem alles Gute und erfolgreiche Saison. Also so soll es jetzt nicht rüberkommen. Und ich glaube auch, wie Ruben das gesagt hat, dass vielleicht Aston Martin diese Saison sogar McLaren überholen könnte. Aber der Konjunktiv, der fährt bei Aston Martin natürlich immer in Kapitalbuchstaben mit. Also deswegen ist das eine der spannenderen auch Fahrerpaarungen, weil ja auch Lance Stroll natürlich irgendwie ein bisschen zeigen muss, dass er will, weil Fernando Alonso frisst den sonst auf. Manchen soll es recht sein. Ich glaube, für Lance Stroll wäre es besser, wenn er ein bisschen mehr Gas geben würde. Fürs Team ja auch, weil die Punkte müssen ja beide einfahren irgendwie. Also sehr interessant, sehr interessantes Auto, sehr interessante Präsentation, weil auch die fand ich sehr klinisch. Also ich finde, das hatte wenig irgendwie Herz. Das klingt so hart, ne? Aber ich fand es einfach irgendwie so, Aston Martin gibt mir nichts.
Ich glaube aber auch, dieses Gefühl, wie du es genannt hast, dieses Unsympathische, das kommt ein bisschen durch die Entwicklung natürlich, dass du früher als Force India oder noch früher als Jordan einfach immer das Außenseiter-Team warst. Ja. Das waren so, also ich fand zum Beispiel damals auch Force India unglaublich sympathisch, dass sie aus wenig Möglichkeiten sehr viel gemacht haben. So, jetzt kommt da ein Milliardär um die Ecke, kauft das Team, schmeißt halt noch ein paar Leute raus, die früher das Gesicht des Teams waren, Stichwort Ottmar Safnauer, Andy Green, der jetzt eben auch dann zumindest im Formel-1-Tagesgeschäft nicht mehr dabei ist, pappt den Namen Aston Martin drauf, stellt sich hin, ich will Weltmeister werden. Dieses Team wurde ja wirklich einmal komplett auf links gezogen. Also die ganze Identität, dieses Underdog-Sein aus der Zeit von Jordan oder Force India, das ist halt komplett verschwunden. Und ich glaube, dieses extrem Ambitionierte von Lawrence Stroll, das schlägt dann halt schnell in diese Wahrnehmung des Unsympathischen um. Ist halt ein bisschen wie im Fußball. Wenn du irgendein kleines Team hast, dann kommt plötzlich der reiche Investor irgendwo aus dem Nahen Osten, steckt eine Menge Geld rein und ja, dann finden es halt alle nicht mehr so cool, ne? Und ich glaube, das trägt so ein bisschen zu dieser Wahrnehmung einfach auch bei.
Ja, ich glaube, so was Sympathie angeht, zumindest subjektiv jetzt gesehen, da liegt McLaren wahrscheinlich doch um einiges vorne, aber wie er jetzt auch schon gesagt hat, so auf der Strecke, da muss man halt echt mal sehen. Ich hatte das ja zu Beginn dieses Takes auch schon angedeutet. Ich glaube, das könnte in der Tat vielleicht eines der Duelle werden, die wir in diesem Jahr sehen werden, was ich jetzt auch vor 1-2 Jahren nicht zwingend gedacht hätte, ehrlicherweise. Aber wir sind ja über jedes Duell froh, was wir dann sehen, auch im Mittelfeld. Und an dieser Stelle, wir wollen mal so langsam zum Ende dieses Launch-Teils kommen. Nochmal kurz der Hinweis, also auch so die ganzen technischen Details und so, wenn ihr da jetzt ein paar vermisst habt, die könnt ihr natürlich auch auf formel1.de und Co. nachlesen. Oder wenn ihr lieber Videos schaut, dann auch auf formel1.de auf YouTube. Da hat Kevin und Christian haben auch das begleitet ja teilweise auch und erklärt, aber Christian hat es auch nochmal in kürzeren Videos für euch zusammengefasst. Wir können das natürlich nicht alles heute besprechen, weil dann sitzen wir wieder 3 Stunden hier und dann hören sich das vermutlich nicht mehr ganz so viele an. Aber zum Abschluss jetzt, die Frage darf natürlich nicht fehlen. Welches Auto gefällt euch denn jetzt am besten? Kevin, leg du mal los.
Das finde ich so schwer. Also, ich bin ja befangen, was die Farbkombination Schwarz-Rot angeht. Und deswegen würde ich tatsächlich den Alpha nehmen. Ich finde auch die Bilder, die wir auf der Strecke vom Alpha gesehen haben, sehr, sehr, sehr schön. Mir gefällt das Auto extrem gut, auch von der Form her. Also wenn ich mich jetzt auf eins festlegen muss, dann würde ich Alfa Romeo sagen.
Okay. Ruben, was ist bei dir?
Ich finde es auch echt schwer. Ich schaue mir die Autos gerade nochmal an. Also Ferrari zum Beispiel ist mir tatsächlich zu viel Schwarz dran. Da haben sie mir zu viel Lack abgekratzt. Der Red Bull sieht halt irgendwie jedes Jahr gleich aus, finde ich auch zu unspektakulär. Tatsächlich zumindest von den Renderings, die sie veröffentlicht haben, das muss man ja auch dazu sagen, auf der Strecke sehen die Autos ja auch nochmal anders aus oder können anders aussehen. Das macht es auch ein bisschen schwierig. Aber von den Renderings her finde ich den Alpine tatsächlich echt schick. Also so im direkten Vergleich, wenn ich mir die alle anschaue.
Ist er auch in echt, kann ich dir sagen.
Ja.
Also das, was ich gesehen habe, war wirklich auch sehr schön.
Ja, also von den Renderings her, ich würde echt sagen, den Alpine. Aber vielleicht ändert sich das auch nach den Testfahrten, wenn man die einmal in echt auf der Strecke gesehen hat. Gerade dann auch bei Flutlicht ist ja nochmal was anderes. Aber jetzt so von den Bildern her, tatsächlich Alpine, ja.
Und du, Sophie?
Ja, Ja, also bei mir ist es an sich natürlich der pinke Alpin, aber das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass ich liebe pinke einfach.
Es ist, übrigens, ich glaube, wir müssen rosa sagen. Wir werden jetzt immer wieder gemaßregelt, dass es rosa ist, aber der ist wirklich schön. Also
ja,
ich,
gut, rosa mag ich auch. Das ist mir eigentlich egal, rosa oder pink. Ne? Ja. Das finde ich alles super schön.
Das stimmt.
Danach, ja, da müsste ich dann mal überlegen, was ich dann nach diesen ersten drei Rennen dann bevorzuge. Ich glaube, das teilen nicht so viele, aber für mich ist es nach wie vor der Aston Martin. Ist zwar so ein bisschen enttäuschend, dass er so gleich aussieht, aber es war jetzt irgendwie auch schon in den letzten Jahren mein Favorite. Ich mag dieses Grün einfach sehr, sehr gerne. Ja.
Ja, unser Hörer Anthony wird sich freuen.
Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, aber ihr könnt jetzt auch da draußen gerne mal sagen, welches Auto euch so am besten gefällt und warum. Unsere Starting Grid Social Media Kanäle stehen da für Kommentare gerne offen. Die findet ihr alle in den Shownotes auch verlinkt. Und da werden wir natürlich auch während der Saison wieder ganz viel posten. Also folgt uns da sehr gern, dann freuen wir uns. Und Ruben freut sich ja auch, wenn ihr mal bei ihm vorbeischaut, bei Twitter unter @RubyWestside oder bei Facebook unter Ruben Zimmermann F1 war es da, meine ich.
Ja.
Kevin ist bei Twitter unter @Kevin_Scheuren, auf Instagram genauso. Und mich findet ihr bei Twitter unter @SophieAffelt und bei Instagram unter @Sophie_FFLDT. Wobei es ehrlicherweise aktuell spannender ist, Kevin da zu folgen, sage ich ganz ehrlich. Der ist da sehr viel aktiver gerade. Ja, und dann bleibt es eigentlich uns zum Abschluss nur noch einen kurzen Blick vorauszuwerfen auf die Testfahrten, die in dieser Woche dann endlich anstehen. Es gibt ja in diesem Jahr nur 3 Testtage, also kein Shakedown mehr in Barcelona wie letztes Jahr. Das war ja quasi Bonus zum Test der neuen Autogeneration. Das heißt auch pro Fahrer gibt es nur 1,5 Testtage. Kevin, was glaubst du, für wen könnte das so die größte Herausforderung werden, diese wenige Testzeit am Ende?
Nico Hülkenberg. Also der hat tatsächlich, glaube ich, es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass er jetzt auch in höheres Alter kommt, plus diese längere Zeit nicht hatte in der Formel 1 und auch sehr viel trainieren muss. Das hat er auch bei Instagram auch gezeigt. Also ich glaube, der musste wirklich sehr hart arbeiten dafür, wieder in die Form zu kommen. Ich glaube, so jemand wie Oscar Piastri oder so, das tut dem nicht so weh. Logan Sargent, dem schon eher, aber klar, ich meine im Zweifel die Rookies, ja, aber ich glaube Nico Hülkenberg, der wird diese 1,5 Tage echt brauchen, um da schnellstmöglich so den Groove zu bekommen mit dem Haas, ist ja dann doch noch ein anderes Auto als der Aston Martin, den er mal fahren durfte, also glaube, dass er da Schwierigkeiten bekommen kann und je nachdem, welches Team technische Probleme hat, ne, also das wissen wir nicht, ob ein Team gar nicht so ans Fahren kommt, das wäre natürlich dann für dieses Team, egal welches es ist, ob es ein Top-Team ist, ein Mittelfeld-Team oder eins von hinten, das ist ganz wichtige Zeit, die da verloren geht. Und ich glaube nach wie vor, dass 3 Tage einfach zu wenig sind. Also ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen, auch aus Klimaschutzgründen und aus Kostengründen. Aber 3 Tage sind einfach, finde ich, viel, viel zu wenig. Da tut man, finde ich, keinem einen Gefallen mit. Nicht uns als Fans und Journalisten, aber auch nicht den Fahrern und Teams, weil Daten auf der Strecke sind einfach extrem wichtige Daten. Und auch für junge Fahrer ist es wichtig, viele, viele Kilometer zu fahren. Und wenn man sich 1,5 Tage mit seinem Teamkollegen das Auto teilen muss, dann ist das einfach nicht genug. Und aber gut, so ist es und so müssen sie damit arbeiten. Ich freue mich drauf, dass wir es sehen dürfen und ich freue mich auch drauf, dass wir ja auch Livestreams wieder dazu anbieten. Donnerstag, Freitag, Samstag, jeweils mittags wieder den Mittagsreport. Kurze Zusammenfassung des Vormittags auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und abends dann der längere Blick auf das, was auch in den Pressekonferenzen gesagt worden ist, die stattfinden an den Tagen und was bei den Testtagen dann insgesamt so passiert ist. Wer liegen geblieben ist, wer überrascht hat, mit Christian Immervoll und mir dann auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.
Ja, ich glaube, es könnte in der Tat spannend werden. Das sind ja auch echt nur 5 Tage zwischen dem letzten Testtag und dem ersten freien Training. Also da sollte jetzt wirklich bestenfalls nichts Größeres schiefgehen und auch so eine Lieferung von Teilen irgendwie von Europa nach Bahrain dauert dann ja doch ein bisschen länger auch, wenn man das mal mit Europa sonst vergleicht. Ruben, auf welches Auto oder Team bist du jetzt beim Test am meisten gespannt? Also ich muss ja sagen, bei mir ist es definitiv der Red Bull, weil von dem haben wir ja quasi noch gar nichts gesehen.
Das stimmt. Ich habe ja gerade schon mal im ersten Take das auch angerissen, dass ich tatsächlich auf Mercedes auch gespannt bin, ob die jetzt gerade auch was die Zuverlässigkeit angeht, besser aufgestellt sind. Also sie hatten ja im letzten Jahr keine schlechte Zuverlässigkeit, aber nach dem, was man jetzt eben beim Shakedown gehört hat, dass es da wohl Probleme gegeben haben soll, was eben nicht bestätigt ist, nachdem es aber auch dieses Video gab, wo man eben ja dann doch deutlich gesehen hat, dass das immer noch ziemlich gehüpft ist, das Auto. Von daher bin ich da tatsächlich relativ neugierig drauf, aber grundsätzlich freue ich mich auf alle Teams. Also ich glaube, meistens sind es ja auch die Geschichten, die man vorher dann nicht auf dem Radar hat, dass dann irgendein Team plötzlich Probleme hat, von dem man es nicht erwartet hat. Das kann halt genauso gut auch zum Beispiel Red Bull oder Ferrari treffen. Also Das macht diese Testfahrten ja auch so interessant, dass im Prinzip alle jetzt erstmal wieder bei Null anfangen. Und ja, also ich verstehe ja den Punkt auch von Kevin, dass man eben sagt, 3 Tage sind halt echt extrem wenig. Und genau das ist jetzt eben auch die Herausforderung für die Teams, weil das Auto muss halt fahren. Wenn du da jetzt irgendein Problem hast und du kannst nicht testen, ja, dann steht halt am Freitag eine Woche später das erste Training an und du reist im Prinzip komplett ohne irgendwelche Daten an. Von daher, also das wird das oberste Ziel für alle Teams sein. Die Zeiten werden gar nicht so im Vordergrund stehen. Du musst einfach fahren. Du musst möglichst viele Kilometer abspulen, nicht nur für die Fahrer, sondern eben auch für die Teams. Du musst Daten sammeln, so gut es geht. Du musst gucken, ob die Korrelation passt mit dem Windkanal, mit den Simulationen. Also es gilt halt dann das Gleiche wie immer. Bei Testfahrtenzeiten sind da eher nicht so hoch zu bewerten, aber gerade jetzt bei den einzigen Testfahrten vor der Saison, da ist es eben noch wichtiger am Ende eigentlich dann auf die Kilometer und nicht auf die Zeitentabelle zu schauen.
Ja, Donnerstag geht's los um 8 Uhr. Die Session geht dann bis 12 Uhr. Kurze Mittagspause dann, hat Kevin eben schon angesprochen. Und nachmittags geht's dann weiter von 13 Uhr bis 17.30 Uhr. Das gilt dann auch für den Freitag und den Samstag. Und wer es live anschauen möchte, der kann das gerne tun bei Sky. Da gibt es die kompletten Sessions dann live. Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner sind auch vor Ort dabei. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch Christian beispielsweise neben anderen Kollegen und Kolleginnen dann ab und zu mal wieder dazugeschaltet wird während der Sessions. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Genau, aber ich freue mich sehr, muss ich sagen. Meine Vorfreude ist echt durch die Shakedowns und so auch immer mehr gestiegen. Kevin, du hast ja auch vor 3 Wochen oder so mal gefragt, wie das Vorfreude-Level so ist. Da habe ich, glaube ich, gesagt, irgendwie 7 von 10 oder so. Also inzwischen ist es definitiv eine 9 mindestens und ich bin mir sicher, nächste Woche dann, bin ich dann auch bei der 10 wieder angelangt. Also es geht wieder los, Freunde. Wir freuen uns auf die neue Saison mit euch. Ich glaube, da kann ich auch für Kevin mitsprechen und Ruben wird da sicherlich auch ab und zu mal wieder dabei sein hier. Aber erstmal bedanke ich mich für deine Zeit heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Sehr gerne jederzeit wieder.
Ja, und vielen Dank natürlich auch an dich, Kevin.
Danke dir, Sophie.
Ja, lasst uns gerne eine Bewertung da und auch konstruktive Kritik, die lesen wir immer gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der letzten Folge vor dem Saisonstart. Und das bedeutet natürlich, dass die große Saisonvorschau ansteht. Und dann können wir uns auch wieder richtig schön mit unseren Tipps in die Nesseln setzen. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche und keep racing.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.